Herzlich willkommen beim LK Jazz Folge 45. 45 die letzte düstere Folge. Ab 46 wird's dann besser. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch meinen Co-Moderator Lambert.
Ach, da bin ich zum Co-Moderatoren degradiert worden. Das ist ja interessant.
Congen.
Irgendwann war ich mal, ich hab mich immer als Chef wahrgenommen, aber es ist sowieso mein Problem.
So schnell kann's gehen.
Ja, ich grüße dich auch. Ich begrüße meinen Co-Moderatoren Felix Weig. Es gibt doch immer dieses im Verlagswesen, im musikalischen Verlagswesen, da wird ja zusammen geschrieben und dann sagt man immer Co-Writing. Mhm. Und da frage ich mich immer eigentlich, wer ist denn der Co-Writer und wer ist der Writer? Also, weil alle sind ja erstmal Co-Writer, die an einem Song zusammenschreiben, aber irgendjemand muss doch auch der Writer sein. Weil sonst gibt es doch keinen Co-Writer. Es gibt auch Produzenten und Co-Produzenten. Also die müssten doch über- und untergeordnet sein, nach dem, was sie leisten.
Die Vorsilbe Co impliziert eine Hierarchie.
Verstehe ich so, aber vielleicht liege ich doch komplett falsch.
Ja, der Co-Pilot.
So ist es, genau, der Co-Pilot. Ja. Also der ist doch nicht so gut wie der Pilot. Der Pilot hat doch mehr zu sagen, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. Und deswegen dieses Co-Writing. Damit werben Verlage ja immer, ne, wir können euch geile Co-Writing-Cuts klar machen, deswegen unterschreibt doch bitte bei uns. Ist ja eigentlich gar keine geile Ansage. Was man ja eigentlich sein möchte, ist Writer. Ich kann euch geile Writing-Cuts klar machen. So, wäre vielleicht mal eine kleine Anregung an die A&Rs in den Verlagen des Landes, dass man damit werben sollte, nämlich mit dem Writen, nicht mit dem Co-Writen. Oben ansetzen.
Wir können nicht Co-Moderatoren sein.
Wir beide können Co-Moderatoren sein, doch. Das werden die jetzt sagen, ne, es ist ja immer auf Augenhöhe und wir sind ja auch auf Augenhöhe und deswegen sind wir zwei Co-Moderatoren,
also, Co-Podcaster. Ich hab's jetzt auch geklärt. Co-Podcaster, Jamie hat das gegoogelt, die Vorsilbe Co ist ein lateinisches Präfix und drückt ein partnerschaftliches Verhältnis, ein Mit- und oder Nebeneinander aus.
Okay, also ich lieg komplett falsch mit dieser Annahme, dass es irgendwie was Untergeordnetes ist.
Ja. Kreation stammt vom lateinischen Wort creatio ab und bedeutet künstlerische Schöpfung oder Erschaffen. Ganz offenbar geht es bei Co-Kreation darum, miteinander etwas zu erschaffen.
Mhm.
Co ist natürlich, also durch das Gemeinschaftliche passt natürlich auch gut in die Weihnachtszeit.
Ja.
Wie verbringst du denn deine Adventszeit?
Ich übe natürlich Weihnachtslieder fleißig und reharmonisiere, weil das war ja großer Wunsch einiger treuer Hörer, dass hier noch heiß Weihnachtslieder reharmonisiert werden. Ich habe ja nur ein Lieblingsweihnachtslied. Ich hatte es damals kurz angespielt und damit habe ich mich nochmal befasst, nämlich, du weißt es.
Ja, es kommt ein Schiff geladen.
Es kommt ein Schiff geladen. Ich finde, man weiß sofort, wenn man diesen Titel nur hört, dass es in E-Moll stattfindet. Geht dir das nicht auch so?
Ist es so?
Finde schon. Könnte in keiner anderen Tonart stattfinden.
Ja.
Ich finde ja wichtig, dass egal wie man harmonisiert, immer irgendwo, wenn wir uns in E-Moll befinden, dass man irgendwann mal dann doch immer zwischen Dur und Moll geschickt hin und her switcht an Punkten, wo man es nur kurz wahrnimmt, aber nicht zu deutlich wird. Hast du gemerkt, wo es passiert ist?
Nein, nochmal also, bitte.
Und jetzt wird das E-Moll nämlich zur Dominante mit der Terz im Bass.
Ja.
Und wir gehen natürlich zur?
Zu A-Moll.
A-Moll, vierte Stufe. So, jetzt gibt es ja diesen kirchlichen Teil, wo eigentlich der Takt sich ändert. Wenn wir das zusammen bei den Weihnachtsfeiern gespielt haben, da habe ich mich immer verdaddelt, weil ich nicht gecheckt habe, dass so ein Ottmeter eigentlich auf einmal da stattfindet, nämlich bei diesem Part. Und jetzt, da sind wir in A-Dur auf einmal. Eben hatten wir A-Moll als vierte Stufe, jetzt nutze ich A-Dur als vierte Stufe. Das sind meine Lambi-Tricks. Einfach mal switchen. Und dann natürlich wird heiß improvisiert, ist ja klar. Quatsch, machen wir natürlich nicht. Aber weißt du, woran mich das Stück erinnert?
An was?
Es hat ja einen sehr volkstümlichen Charakter, ne? Und es gibt ja diesen großartigen, einen meiner absoluten Lieblingspianisten, von dem ich eigentlich alles geklaut habe, außer von Bill Evans, ist Jan Johansson, der schwedische Pianist. Und da gibt es doch diesen Mega-Hit. Kennst du das?
Von dieser Platte. Jazz in Svenska oder so, ne?
Ja, genau. Jazz plus Svenska. Das ist eigentlich die gleiche Harmonie. Und dann geht's irgendwie. Das ist eigentlich fast die gleichen Harmonien. Und auch mit diesem Trick hin und wieder mal zu switchen zwischen Dur und Moll auf der ersten oder der vierten Stufe. In jeglicher Harmonisation ist doch das Geheimnis. Würdest du das nicht sagen?
Also ich habe jetzt natürlich so ein bisschen Angst, dass uns die Weihnachtslied-Freaks jetzt wegknacken. Aber ich würde jetzt auch mal die provokante These aufstellen, dass die Harmonien dieses Stückes doch relativ generisch sind, oder? Erste Stufe Moll, zur fünften Stufe Moll, rüber zur parallelen Durtonart und schön wieder abkadenzieren nach Moll.
Ja.
Was ich jetzt ganz fetzig finde, ist natürlich deine Zwischendominante zur Vier. Gut, haben wir oft gesehen, dass du dann noch das A-Dur da reinmachst in E-Moll, also die vierte Stufe Dur. Da würde natürlich der Kirchentonleiter-Freak sagen, da sind wir jetzt im dorischen Modus. Da hast du aber natürlich einen Flavor reingesetzt. Den würde man sonst am Weihnachtsbaum nicht so oft hören.
Ich tue mich auch schwer mit so Jazz-Harmonisierungen im Weihnachtsliedern, weil guck mal, du könntest es ja auch so machen. Und jetzt so eine 2/5 da reinbringen. Und das finde ich, das klingt immer dumm. So ein Halbverminderten dann. Wenn du in so einer vorweihnachtlichen Stimmung bist, dann auf einmal so eine ganz, ganz perfide 2-5-1-Verbindung nach Moll zu machen, das weiß ich nicht, tue ich mich schwer mit. Ich mag ja auch Frank Sinatra, Weihnachtsalbum und so, haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Aber wenn ich selber am Klavier sitze, ich versuche eigentlich so die offensichtlichen 2-5-1-Verbindungen in Weihnachtsliedern zu vermeiden. Ich weiß nicht, ich bin dann doch zu europäisch geprägt.
Ja, verstehe ich auch. Ich frage mich so ein bisschen, was macht denn die Weihnachtsharmonie aus? Also wichtig ist, finde ich, viele Zwischendominanten.
Ja.
Dann diese Durchgänge, diatonische Durchgänge.
Meinst du was wie?
Das finde ich sehr weihnachtlich.
Genau.
Ja. Die Zwischendominante finde ich weihnachtlich. Ein sehr weihnachtlicher Akkord ist auch, allerdings jetzt in einem Moll-Kontext, eher nicht, ist ja dann die im Dur die vierte Stufe mal in Moll. Kriegst du da nicht irgendwie einen C-Moll kurz untergebracht, wenn du in G-Dur bist?
Ja, das ist melodiös. Ich habe das natürlich versucht, aber es ist natürlich melodiös nicht ganz einfach.
Weil du auf die, weil das E in das E in der Melodie hast. Ja, sowas. Ja, gut. Ja, aber vielleicht, ja, nur, vielleicht nur auf dem dritten, bei dem Aufgang.
Wie, auf dem dritten? Und jetzt, bitte?
Sowas? Ja, okay, ich bin da, das ist jetzt alles sehr dilettantisch.
Also meinst du aber dann,
naja, C-Moll
nach, du wolltest den C-Moll. C-Moll nach G-Dur. Irgendwie dann,
naja.
Nach G-Dur. Ja, das habe ich ja gemacht.
Ja, ich weiß, aber ja, irgendwie. Also
mit der
so, also, ja, vielleicht an späterer Stelle, wenn du im G-Dur-Teil bist, kriegst du dir da untergebracht.
Und jetzt wollte ich ja diese Dominante noch kurz reinbringen.
Ja.
Und jetzt sind wir ja bei E-Dur.
Ja.
Das muss ja, schreit ja nach A-Moll jetzt. Und das Problem jetzt wäre es cool, das zu bringen, aber jetzt haben wir leider die Terz, also das E als Melodieton. Ja. Da können wir natürlich schwer ein C-Moll spielen. Da. Also müsste man die Melodie ändern.
Oder so. Ja, okay. Ja. Ist auch eher ungewöhnlich ein Weihnachtslied in Moll.
Ja.
Weil so stimmt. Die Klassiker, Tochter Zion, alle Jahre wieder. Es ist ein Ross entsprungen. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Das ist alles, da sind wir immer in Dur. Happy.
Ja,
Happy Weihnachtsmusik. Jingle Bells natürlich. Absoluter Klassiker. Ich weiß nicht genau, wie wir es ein bisschen fetziger kriegen. Also wie gesagt, Durchgänge zwischen Dominanten, das ist überhaupt erstmal die DNA des Weihnachtsliedes.
Ja, so.
Ja.
Das ist immer noch traurig. Aber ich finde auch, dass Weihnachtslieder,
ja,
selbst wenn sie in Dur sind, dann auch immer trotzdem so was Melancholisches haben.
Ich habe ja leider das Problem, ich muss das jetzt alles an dich delegieren, weil mein schönes E-Piano, was hier sonst immer in Griffnähe steht, das habe ich leider im Weihnachtsmärchen geparkt. Deswegen kann ich nur delegieren an dich.
Sehr gut, ich habe extra aber heute mir viel Zeit gegeben, weil ich wollte heute mal zeigen, wie mein Klavier klingt, wenn man da Filz reintut. Ich habe einfach heute mal meinen Flügel gefilzt.
Ach, sehr gut.
Für die Neoklassik-Fans unter euch. So habe ich einfach gedacht, weil, ne, das wissen ja viele nicht, wenn man nicht so gut Klavier spielt, das gilt natürlich jetzt nicht für mich, aber wenn man nicht so gut Klavier spielt, gibt es ja den wunderbaren Trick, dass man einfach zwischen Hämmer und Saiten Filz macht.
Ja.
Und dann kann man viel besser spielen auf einmal. Die Finger flutschen.
So. Aber können wir nicht die Weihnachtslieder so ein bisschen aufpeppen, indem wir da so bekannte Jazzrhythmen drunter legen? Wie wär's denn mal, wenn du mal Tochter Zion als Bossa Nova spielst?
Das ist wirklich ultra dumm.
Das müsste jetzt, die Melodie müsste jetzt eigentlich auf die Offs, damit es so richtig Jobim-mäßig klingt.
Ja. Ja, I don't know. Hm.
Und was ist
wird in Brasilien überhaupt Weihnachten gefeiert? Die feiern doch eher Karneval.
Ja, was ist denn, wie wäre es denn, wenn du, morgen kommt der Weihnachtsmann, mal in der Swing-Version spielst?
Also in der Swing-Version?
Ja.
Muss ich das jetzt wirklich vormachen? Ich habe das Gefühl, du willst mich vorführen
oder und zeigen, dass ich gar nicht so gut spielen kann.
Morgen, Kinder, wird es was geben als Blues. Ja, oh. Warte mal. Also in F dann?
Ja. Melodie, erster Ton F.
Ja, okay.
Geht doch.
Ja, ja. Und dann geht's aber wie... Das kann man schwer bluesig machen, diesen Teil, ne?
Einmal naja, das musst du den klassischen Blues spielen. Da musst du natürlich C-Dur, B-Dur spielen. Fünfte Stufe, vierte Stufe.
Fünfte Stufe?
Ja, wie dann der, wie der, nicht der, nicht... Und jetzt vierte Stufe?
Wir.
Ja, guck mal, also da sehe ich Potenzial. Ist es doch, ja, doch ein bisschen roh?
Da muss man was ausgearbeitet
so, werden. So, und was ist mit... Alle Jahre wieder, vielleicht nochmal mit fetzigen Sus-Akkorden und einem Pedalpoint.
Alle Jahre wieder? Ja. Oh Gott, du jagst mich hier ja durch.
Also wenn du jetzt sagst, der erste Akkord, Melodieton C-Dur, G, C-Dur, aber da machen wir D-Sus draus. Ah nee, das geht natürlich dann nicht mit dem F, nee, okay. Vergiss es.
Dann kommt F, ja.
Vielleicht mit G, als G-Sus.
Jesus. Und dann halt so.
Ja, schön ausgequartet.
Ah, guck mal, so Keith Jarrett-mäßig.
Ja, oder so.
Gut. Ja, gut.
Finde ich sehr gut.
Geht was, ja.
So diese amerikanischen Weihnachtslieder, sie sind einfach schon jazziger vom Grundansatz, ne?
Ja, ja, ja. Zum Beispiel Last Christmas. Habe ich auch mal aufgenommen, Last Christmas. Ich habe, und dieses Jahr Hark the Herald Angels Sings habe ich auch aufgenommen. Und ich habe wieder vergessen, wie ich es gespielt habe. Aber das kann man, habe ich damals aufgenommen, vor ein paar Monaten. Und war klang gut, kann man noch nachhören. Ich würde es jetzt nicht so gern vorspielen, weil ich habe einfach vergessen gerade, wie ich es gemacht habe. Ich kann mir auch nicht mal alles merken. Die ganzen Sets und heißen Stücke, die ich schreibe, die muss man sich auch alle merken. Du hast ja immer öfter mal Noten.
Ich lese auch gerne mal eine gute Note.
Ja, ich nicht. Ich muss mir das einmal alles rein in den Kopf. Mhm. Präsentator dieser Folge sind die TrumpetDiapers.com. Da kann man nämlich, also die haben sich bei uns gemeldet nach der letzten Folge. Das sind einfach Windeln für Trompeter. Die halten dem hohen Druckstand, auch in der hohen Lage. Und Trompeter nämlich wollen die ja erst so ein bisschen alteriert in der mittleren Lage spielen und dann irgendwann hochgehen. Und dann gibt es diesen harten Druck auf den gesamten Körper. Und da kann es auch mal hinten wirklich zu Unfällen kommen. Und dafür gibt es die TrumpetDiapers.com. Da haben wir ausgehandelt einen Rabattcode, der genutzt werden kann. Also wenn ihr da auf TrumpetDiapers.com geht, könnt ihr einfach LKJazz alteriert eingeben ins Rabattcode-Fenster. Und dann bekommt ihr TrumpetDiapers erstmal 5 Stück für umsonst. Da könnt ihr es erst euch mal, weil die sind ein bisschen größer. Also, weil es geht davon aus, dass die Trumpet-Diapers, das müssen ja Erwachsene tragen, weil Kindertrompeter, die können ja einfach die normalen Windeln, also die Pampers nehmen.
Genau. Oder so. Und die haben auch fetzige Aufdrücke.
Ja, und natürlich eher nach hinten raus verstärkt, weil der Druck geht ja eher so nach hinten, in den hinteren Teil des Körpers.
Oder? Ja.
Vorne kann man sich immer ganz gut noch verkneifen. Aber auch da, sehr sicher, sehr gut für Trompeter da draußen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht alle Trompeter-Fans dieses Podcast verschreckt, aber es ist ja nur zu eurem Besten. Wir wissen um eure Probleme und wir wollten ja auch immer so ein Gesundheitssegment.
Ja, und es gibt ja auch einfach auch so, gerade so alles, so Themen mit Körper, das sind ja auch oft so schambehaftete Themen.
Allerdings.
Und das finde ich das ganz gut, wenn wir das mal so ein bisschen auflockern.
Ja, Neulich war ich in der Mutter.
Ja.
Sehr gute Kneipe in Hamburg. Und da tauchte Porky von Deutschkind auf. Und dann gab es an unserem Tisch so eine Mutprobe. Wer fragt jetzt Porky, ob er normale Saiten oder geschliffene Saiten spielt? Er sagt ja immer, er wäre Bassist eigentlich.
Ja.
Das habe ich dann übernommen. Und es folgte eine sehr interessante Antwort. Also er ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Er meinte, darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist die Time.
Ja.
Die Time. Du musst immer die Time haben. Das weiß ich jetzt nach 30 Jahren Mucker sein. Du musst immer Time haben. Und das meine ich, das passt so ein bisschen in das, was ich ja neulich auch rausgefunden habe bei Martha Sanchez. Die konnte ja irgendwie spielen, was sie will. Hatte einfach eine gute Time. Ja. Vielleicht sollten Porky und Martha Sanchez zusammen ein Album machen.
Ja.
Ich habe nicht rausgefunden, ob er jetzt geschliffene Saiten spielt. Das wäre für dich vielleicht auch ganz interessant gewesen.
Ja.
Was spielst du denn eigentlich?
Gute Frage. In meiner Batterie aus elektrischen Bässen haben die meisten ungeschliffene Saiten, das heißt diese Saiten, die so ein bisschen, wie sagt man, wie schreibt man das, knubbelig sind, da sind so Drähte. Ich habe aber einen Bass, einen Prezi-Bass, auf dem ich geschliffene Saiten drauf habe und ich habe über die Jahre immer mal wieder mir irgendwie so geschliffene Saiten auf den Bass raufgezogen, habe dann aber irgendwie immer gedacht, da fehlt irgendwie was für meine Rockigkeit, weil die sind natürlich ein bisschen matter. Und dann hatte ich aber irgendwann den Durchbruch im Verhältnis zu den geschliffenen Saiten und muss sagen, dass ich also für allerlei verschiedene Musik diesen geschliffene Saitenbass gerne einpacke. Weißt du warum?
Nee.
Auch für Aufnahmen muss ich sagen, hast du mal einen E-Bass aufgenommen?
Ja,
rhetorische Frage.
Habe ich schon aufgenommen. Ich habe ja auch einen. Ich habe so einen kleinen mexikanischen Fender Jazz-Bass hier bei mir rumstehen.
Genau. Kennst du das, wenn du einen Bass aufnimmst, gerade so nicht mit Verstärker, sondern so DI direkt rein oder in Preamp, dass wenn du das dann nachher abhörst, dieses Geklirre da oben, das braucht man ja eigentlich nicht. Das EQt man ja eh so ein bisschen weg.
Ja. Und das können die Geschliffenen oder was?
Ja, und wenn du die geschliffenen Saiten hast, dann hast du irgendwie ein angenehmeres Höhenspektrum, gerade bei so direkten Aufnahmen.
Ah ja.
Und wenn du dann die Rockigkeit haben willst, dann holst du dir die eher so ein bisschen durch eine leichte Verzerrung. Und die zerrt dann nämlich beim geschliffenen Bass irgendwie auch mehr da, wo die Verzerrung hin soll, nämlich ein bisschen mittiger.
Okay.
Und es klirrt nicht so. Also ich würde sagen, man soll dem geschliffenen Saitenbass nochmal eine Chance geben.
Ist das irgendwie so eigentlich nicht so gern gesehen unter Bassisten? So, ist das so irgendwas, was man sich, wofür man sich schämt, wie für so einen Sechsseiter oder so?
Okay, also ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich stimmt. Also klassische Instrumente, also auch auf dem Kontrabass habe ich natürlich nur geschliffene Saiten. Und ich glaube auch so die frühen Jazz-Gitarristen spielen nur mit geschliffenen Saiten. Ich glaube, es gab früher nur geschliffene Saiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Aber ungeschliffene Saiten, also sogenannte Round Wounds, das ist, glaube ich, in der Evolution der Saite etwas später. Weil die natürlich auch, ich weiß gar nicht, was der Grund ist. Irgendwie wollte man mehr Höhen. Und dann gibt es ja so Zeiten, jetzt auf dem Bass, sag ich mal so die 80er Jahre, da hält ja zum Beispiel der Aktivbass Einzug. Aktivbass heißt, da kommt eine kleine Batterie rein und dadurch kannst du im Bass selber schon so ein bisschen so Frequenzen boosten. Und da kannst du dir so richtig schön die Höhen reindrehen. Zum Beispiel, wenn du jetzt so Slap-Bass spielst, so wie Flea von den Red Hot Chili Peppers, dann ist ja natürlich geil, wenn es so richtig klirrt.
Ja.
Und dann kenne ich das auch aus dem Kollegenkreis, dass man auch gerade so in der Zeit, als so dieser helle, grelle Aktivbass-Sound so in war und viel geslappt wurde, sagen wir mal in den 80er Jahren, also auch vor meiner Geburt teilweise, da wurden auch gerne mal die Saiten ausgekocht über Nacht.
Echt?
Damit sie am nächsten Tag wieder genauso schön klirren. Weil natürlich auch im Bereich Bassspiel ist Nachhaltigkeit natürlich schon länger ein Thema. Deswegen wurde nicht jeden Tag eine neue Saite aufgezogen.
Ja.
Und auch finanziell ist das natürlich von Vorteil. Also ist eine Frage der Ästhetik. Ich habe das Gefühl, letzten Jahre ist doch sehr angesagt, tendenziell wieder die geschliffene Saite und auch der Short-Scale-Bass.
Was sind das jetzt schon wieder?
Der Bass mit der kurzen Mensur.
Mhm.
So wie zum Beispiel Paul McCartney mit dem Höfner-Bass. Das ist ja ein Short-Scale-Bass. Der hat eine kürzere Bassmensur.
Sag mal kurz, was eine Mensur ist.
Ach so, eine Mensur ist die Länge des Halses. Also beziehungsweise der Abstand von Sattel zum Steg.
Das ist mir immer schon aufgefallen bei diesem Höfner-Bass von Paul McCartney. Genau. Da kann irgendwas nicht stimmen. Der ist zu klein.
Der ist zu klein, genau. Da schwingt die Saite kürzer. Das hat den Nachteil, dass die tiefe E-Saite, die ganz tiefen Noten, dass die nicht so richtig fett sind. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Short-Scale-Spezies und sagen, ja, mein Short-Scale-Bass klingt immer super fett und so. Tut er natürlich nicht. Das ist natürlich auf einem Prezi-Bass ist das dann.
So, jetzt haben wir nicht nur die Trompete, auch die Short-Scale-Bassisten verloren.
Genau, klingt nicht ganz so fett. Der Short-Scale-Bass hat wiederum den Vorteil, dass der so in so einer mittleren Lage wahnsinnig konstant, rund und fett, das ist vielleicht das falsche Wort, aber satt klingt.
Ja.
Während jetzt auch hier dein mexikanischer E-Bass da kennst du ja auch das Phänomen, die tiefen Saiten klingen total fett und wenn du so weiter hochgehst auf der G-Saite, dann macht es oft nur noch plirr plirr und da musst du irrsinnig Bässe reindrehen. Und das ist auch so ein bisschen das Geheimnis von so dem Beatles-Bass-Sound oder dem Paul McCartney-Bass-Sound, dass der ja viel so gerne mal so eine melodische Linie in relativ hoher Lage spielt. Was weiß ich, sagen wir mal, die Intro von With a Little Help from My Friends oder sowas, wenn der Bass da oben so. Und das klingt ja alles wahnsinnig rund und satt. Und das ist so.
Genau, man hat manchmal so das Gefühl, dass es auch eigentlich so eine Art Gitarrenriff ist.
Genau.
Also bei Drive My Car oder so, das hast, denkst du manchmal, das ist das jetzt ein Bass oder ist das ein heißes, tiefes Gitarrenriff? So weiß man nicht so richtig genau. Dadurch hat der Bass ja auch eine melodischere Funktion eigentlich, oder?
Und das ist so der große, das ist so die große Stärke des Shortscale-Basses, ist so in mittlerer bis hoher Lage so ein sehr satter Ton, der in tiefer Lage so ein bisschen abstinkt. Also in meinen Augen auch bei den meisten Shortscale-Bässen E-Seite eigentlich nicht zu gebrauchen.
Ja.
Kommt ein bisschen auf die Stilistik an. Genau, nur der Longscale-Bass, wie der heißt, mit der Langmensur, der wiederum hat natürlich untenrum mehr Pfund, wie man sagt, wenn man nicht im metrischen System arbeitet, ist da für oben dann so ein bisschen klirrig. Es ist ja eh grundsätzlich so, dass diese Saiteninstrumente teilweise einfach Kompromisse sind. Hier nochmal ein kleines Infosegment, was die Saitenlänge angeht. So eine Geige ist relativ ausbalanciert. Der Tonraum, den die Geige hat, der passt sehr gut. Also die Saiten und wie die gestimmt sind, passt sehr gut zum Körper einer Geige. Deswegen klingt die so angenehm und weich und sauber und sowas. Während jetzt die Bratsche der großen Schwester der Geige wird ja schon wieder ein leicht nasaler Klang nachgesagt.
Ja.
Warum? Weil die Bratsche ein bisschen größer sein müsste, damit jetzt zum Beispiel die tiefe C-Seite von der Bratsche ein bisschen satter klingt. Dann wäre die aber wiederum schwierig zu bespielen. Cello wiederum sehr ausgewogenes Instrument. Runder, voller Klang. Kontrabass müsste eigentlich größer sein für das tiefe E, damit das so richtig satt klingt. Geht aber nicht, weil es schwierig zu bespielen. Selbes Problem wie bei der Bratsche.
Aber es gibt doch diese komischen Kontrabässe, die oben dann noch so ein extra Ding dran haben.
Ja, genau. Das ist, hat aber auch nur zur Folge, dass es noch tiefer geht. Es gibt auch Fünfseiterbässe. Nur der Kontrabass würde halt noch mehr, der Bass würde da noch mehr bumsen, sage ich mal, wenn der Bass größer wäre.
Aber dann kann den ja keiner mehr tragen.
Richtig.
Und ein Auto passt ja eh schon fast nicht mehr.
Richtig. Es gibt so eine Handvoll Bässe, die nennen sich Oktabässe. Könnt ihr mal ein Bild googeln. Oder bei der Suchmaschine.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, die sind
bei der
riesig,
Suchmaschine eurer Wahl. Das ist auch eher sowas, das sind auch eher so Dinger, die so in so Instrumentenmuseen stehen.
Ja.
Also das Ding ist doppelt so groß wie der Mensch, der das bedient, sage ich mal, so im Schnitt.
Ja.
Und die Saiten werden auch nicht gedrückt, sondern mit so einem Hebelsystem. Also was zur Folge hat, du kannst darauf eigentlich nichts spielen, außer lange Töne. Aber das ist quasi ein Bass, der die Größe hat, die er bräuchte, damit die Saite wirklich voll resonieren kann. Ich habe auch noch, ehrlich gesagt, noch nie einen in echt, also in so in Natur gehört. Keine Ahnung, wie fett das dann wirklich klingt. Aber genau, das ist so ein bisschen dieses Mensurending. Und genau, um den Bogen zu spannen, das haben wir halt beim Shortscale-Bass, beim Longscale-Bass, da haben wir immer diese Sachen. Wir kommen mal von der geschliffenen Saite. Also ich sage mal, geschliffene Saite hat ihre Berechtigung.
Jetzt habe ich mal so ein bisschen dich angestupst und zack, kommen die ganzen Bass. Fragen die Leute ja immer, was ist denn eigentlich hier, ein bisschen
Bass.
Equipment-Talk mal, was ist denn hier eigentlich los? Warum lasst ihr das eigentlich so komplett aus? Und ja, das stimmt für mich, ja, dass ich so ein bisschen da zurückhaltend bin, weil ich immer denke, ich rede lieber über die Musik als über die Mikrofone, die ich benutze und so, damit Leute nicht denken, das sei das Geheimnis. Andererseits wünschen sich die Menschen das natürlich. Die Menschen da draußen wollen wissen, muss ich mir zu Weihnachten einen Shortscale-Bass wünschen oder doch einen Oktabass und so. Und das ist ja, ist ja ganz gut, dass du das jetzt mal zusammengefasst hast, was die Leute nämlich brauchen. Was würdest du sagen, das beste Weihnachtsgeschenk im Bass-Segment wäre also?
Ein Prezi-Bass.
Damit bist du auf Nummer sicher.
Und wenn man den schon hat, dann vielleicht ein Shortscale-Bass.
Okay.
Ja, ist ein bisschen die Frage, was man für Musik machen möchte. Ich sag mal, so richtiger Rasselrock, schwierig auf dem Shortscale-Bass, aber natürlich so ein bisschen so ein melodischer, mittiger Bass, sehr gut. Und geschliffene Saiten passen da auch gut zu. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Paul McCartney nicht auch geschliffene Saiten spielt. Ich würde denken, ja. Zum Beispiel James Jamerson, hier kultig Bassist von Motown, auch geschliffene Saiten.
Ja.
Also wenn man den Oldschool-Sound haben will, dann
braucht man die geschliffenen Saiten.
Ja, genau. Ja. Wenn man den coolen 80s oder den Fusion-Sound haben will, dann ungeschliffene Saiten.
Ungeschliffene Saiten.
Ja.
Okay.
Und im Rock natürlich, damit es richtig rasselt, damit es richtig peitscht.
Ja.
Man so das Plektrum so ein bisschen zu weit hinten und so leicht schräg stellen und dann peitscht man da so drauf und dann rasselt so richtig. Weißt du? Das ist so richtig, knallt die Saite. Dafür ist da die ungeschliffene Saite besser. Ich habe in letzter Zeit aber gute Erfahrungen mit der geschliffenen gemacht. Ich habe mich da irgendwie angefreundet, mit einer leichten Anzerrung.
Naja, aber weil du ja auch Musik magst, die sehr, sehr alt ist und man offensichtlich geschliffene Saiten ja auch braucht für einen älteren Sound, ist das ja vielleicht auch mit zunehmendem Alter.
Ja,
also
dem Alter angemessen.
Scheinst du dich ja auch jetzt dem Alter angemessen und du scheinst dich ja auch dann irgendwie damit zu identifizieren.
Ja.
Oh, gutes Stichwort, Identität.
Ja. Oh.
Nachdem wir auch in der letzten Folge ja über junge Bands geredet haben, die teilweise mit ihrer Identität strugglen und vielleicht deswegen eine Band gründen und so, ist das ja doch ein Thema, was mich nicht so richtig loslässt, was ich irgendwie immer interessant finde, weil ich neulich mal gelesen habe, was bedeutet denn eigentlich Identität? Und das kommt ja von dem Begriff identisch, also ganz einfach. Das heißt, dass das Innen und das Außen, die Wahrnehmung von außen und die, wie ich mich sehe, eigentlich miteinander übereinstimmen müssen, damit man von einer Identität sprechen kann.
Okay.
Ja, das fand ich ganz interessant, weil dadurch kommen ja vielleicht viele Struggles zustande. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht nach außen meine totale Jazz-Fanatheit darstellen kann, dann kann ich noch so oft behaupten, ich identifiziere mich eigentlich als Jazzmusiker.
Ja.
Die Identität stellt sich eigentlich nicht ein, weil Menschen um mich herum sehen mich vielleicht gar nicht als Jazzmusiker, sondern weil ich halt bestimmte Alben gemacht habe, die eher als Neoklassik betitelt wurden, eher als Neoklassikmusiker. Ja. Und dadurch gibt es Identifikationsschwierigkeiten.
Ja.
In dem Fall weiß ich nicht, ob ich darunter groß leide, aber ich glaube, je jünger man ist, desto mehr ist man ja auch da auf der Suche, genau nach außen irgendwas darzustellen, was innen drin in einem auch einem Halt bietet oder wie man sich selber auch sieht. So.
Ja.
Was so diese Jazz-Sache angeht, fühle ich das auch so ein bisschen, weil das ist ja zum einen in unserer Jugend wahnsinnig uncool gewesen, zu sagen, ich bin jetzt irgendwie Jazzmusiker oder ich bin Jazz oder so. Das ist ja nichts, womit du hausieren gehen konntest. So. Als ich angefangen habe, Lambert zu sein, wollte ich auch nicht damit irgendwie in Verbindung gebracht werden. Das war schon gewollt. Auf der anderen Seite wollte ich es dann auch irgendwann wieder und habe mich dann wahnsinnig gefreut auf einen Release bei Verve, weil ich glaube, auch genau daher kommt, dass ich eigentlich wollte, dass die Außenwahrnehmung so ein bisschen mit der Art und Weise, ich musste mir dann doch eingestehen, die Art und Weise, wie ich Musik wahrnehme, verstehe und spiele, hat sehr viel mit Jazzmusik zu tun.
Ja.
Es wäre doch irgendwie schön, wenn das auch irgendwie so wahrgenommen werden würde.
Ja.
Deswegen kann ich diese Problematik nachvollziehen. Ich fand das in Bezug auch auf Tokotronic und echt interessant, weil ich hatte auch das Gefühl, dass das eigentlich deren zentrale Fragen waren. Echt wollte natürlich sehr gern erfolgreich sein, aber der Struggle, den die ja hatten, ist, dass sie auch in so einer, ja, wie sagt man, eigentlich sehr strengen popkulturellen Szene,
ja,
die damals ja die Popjournalie dominiert hat, auch irgendwie gerne anerkannt sein wollten und so. Und da gab es Identifikationsschwierigkeiten, denke ich. Und das wird in dieser Doku auch ganz gut erklärt, dass da die Innen- und Außenwahrnehmung nicht so richtig übereinstimmt. Und ja, bei Tokotronic finde ich, wenn die so darüber reden, wie sie so in den ersten Jahren so zusammengefunden hat, hat man auch das Gefühl, da ging es sehr viel darum auszuloten, wer man eigentlich ist und wie man das auch nach außen darstellen kann, beziehungsweise wie man teilweise auch eigene Kleidungsstile damit aussuchen kann, die das irgendwie zum Ausdruck bringen und so. Da wird immer gesagt, die hätten das auch mitgeprägt, so einen bestimmten Stil. Andererseits kommt das ja auch immer irgendwo her. Also ähnlich wie in der Rap-Musik, auch da war es früher auf jeden Fall sehr klar, so wenn du dich da verorten wolltest, musstest du bestimmte Klamotten tragen.
Ja.
Also Fishbone oder was weiß ich.
Ja, aber das kann man ja eh grundsätzlich feststellen, dass Musik und mit Musik verbundene Subkulturen vor allen Dingen auch gerade in jungen Jahren für Menschen identitätsstiftend sind.
Ja.
Das sind ja oft gewählte Identitäten, zu sagen, ich bin jetzt Emo, ich bin jetzt Hip-Hopper. Also dieses Thema Identität, das ist interessant, auch dieses von innen und außen, ist ja untrennbar mit der Musik verbunden.
Ja, aber ich erinnere das natürlich noch so und ich finde, das hat sich irgendwie geändert, dass in den Nullerjahren und 90er-Jahren noch vor allem, dass du halt immer die Musik, die du gut fandst, einherging mit einem bestimmten Stil, den du halt auch modisch vertreten hast.
Ja.
Und das hat sich, finde ich, so ein bisschen geändert. Auch jetzt innerhalb der Rap-Szene gibt es ja heutzutage alle möglichen verschiedenen Kleidungsstile.
Ja, völlig
so,
richtig, ne? Völlig richtig. Ja.
Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt schon noch Schwierigkeiten, auch so unter Musikern, also wenn wir so aufeinandertreffen, so in der Kommunikation, das hat oft was damit zu tun, dass man sich nicht ganz sicher ist, wie man wahrgenommen wird oder ob die Art und Weise, wie man sich selber sieht, eigentlich so wahrgenommen wird und so. Und dass das halt auch oft so zu, ja, wenn man sich so kennenlernt oder miteinander musiziert, sich aufeinander trifft und was weiß ich, dass das oft auch Startschwierigkeiten mit sich bringt. So.
Ja, ich glaube, je mehr sich das Umfeld professionalisiert, umso weniger ist das Thema. Aber gerade so, wenn man jünger ist oder so am Anfang, ist das ja total wichtig. Ah, bist du ein Rocker oder ein Jazzer, ein Punk oder auch in der Musik? Also was magst du, ist irgendwie dann auch wichtig. Meinst du das?
Ja, genau. Ich glaube zum Beispiel, dass Leute über mich oder meine Art, Musik zu machen, oftmals denken, dass es eine sehr hochwertige Musik ist. Das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, wie ich die Herangehensweise an diese Musikproduktion irgendwie selber wahrnehme. So, also wirklich nicht. Und dass das dann vielleicht dazu führt, dass man vielleicht erstmal so verhaltener ist mir gegenüber, wenn es zum Beispiel auch darum geht, irgendwie, ob wir mal zusammenarbeiten wollen oder so, weil halt Leute aus bestimmten anderen Bereichen irgendwie denken, nee, der ist ja vielleicht mit seiner wertigen Musik da überhaupt nicht bereit für, während ich dann halt denke, oh, das sind ja alles coole Schweine, die sind vielleicht sogar irgendwo subkulturell genauer verortet und so, also Dinge, die ich halt nie wirklich so richtig gut hinbekommen habe, wo ich denke, so, das ist doch bestimmt schön für deren Selbstbild und so, und ich spreche oft anderen Leuten oft sehr mehr Selbstsicherheit zu und so, und es ist mir jetzt schon öfter mal passiert, dass irgendwie, wenn ich Leute kennengelernt habe aus einem komplett anderen musikalischen Umfeld und dann gesagt habe, können wir mal was zusammen machen oder so, oder danach, das gewöhne ich mir mittlerweile so ein bisschen an, einfach weil ich es interessant finde. Und früher habe ich das mir nicht so getraut, genau, weil ich dachte, die sind ja alle cooler als ich und so. Und ich merke, dass die Leute oft genau die gleichen Probleme haben und dann sagen die auch sowas wie so, ah, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du dann sowas interessiert bist und so ein Quatsch. Ja. Also, weil oft durch die Art und Weise, wie meine Musik vielleicht promotet wird oder rüberkommt, oft halt einfach denkt so, das wäre halt aus einer komplett anderen Welt als vieles andere, was irgendwie so im popkulturellen Raum so stattfindet, so. Und ja, ich glaube, das hat schon was mit Identifikation zu tun, so, und oder mit Identifikationsschwierigkeiten. Also ich habe da auch ein Problem mit, dass meine Musik so gesehen wird, während ich mich selber gar nicht unbedingt auf diese Art und Weise wahrnehme. So.
Weil mit der Musik, die du machst, ein gewisses Image einhergeht?
Ja, wahrscheinlich, ja, genau. Ja. Also viele Leute, die in der Neoklassik unterwegs sind, die spielen da ja auch total mit. Also, ne, dieses, da hatten wir auch öfter drüber geredet, dieses
bisschen schlau.
Bisschen vergeistigt. Ja, vergeistigt ist ein ganz gutes Wort, aber diese Behauptung des Hochkulturellen. So.
Ja.
Das ist schon etwas, was mir wahnsinnig, also fällt mir schwer, so das zu behaupten. So. Also allein von Komposition zu reden oder von Opus oder was weiß ich, keine Ahnung.
Lambert-Verzeichnis.
Dem Lambert-Verzeichnis, ja, und solche Sachen. Das, da haben aber andere Leute überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit, die in diesem Metier umtriebig sind und
weil
so.
Das,
und ich beneide das auch teilweise. Also ich muss ich auch ehrlich sagen, ich beneide das auch. Ich würde das auch eigentlich manchmal gerne können, aber dann mache ich doch wieder irgendeinen dummen Witz.
Ja. Okay, dann ist aber auch das, was dich an der Neoklassik gereizt hat, ist nicht die künstlerische Aura, die das umgeben hat. Es gibt ja vielleicht, es könnte ja auch die Entscheidung geben, ich finde Hip-Hop-Klamotten gut und diese Szene, dann rappe ich halt mal.
Nee, also genau. Es gibt ja sogar so einen Neoklassiker-Style, irgendwie mal mit den Socken und so. Da gibt's ja diesen tollen Blog, den kann ich mal empfehlen. Wie heißt der nochmal? Neoclassical Memes auf Instagram. Da wird sich darüber lustig gemacht, wie diese ganzen Leute eigentlich aussehen und was sie so tragen und auch wie sie so reden und welche Tricks sie musikalisch immer wieder benutzen und so. Das ist ganz interessant. Das ist natürlich ist oft bedientes Klischees, aber die kommen ja nicht von ungefähr. Und genau, nee, es war nicht so, dass ich dachte, oh, das ist ein Pool an Leuten, die, so einer bestimmten Szene, die sich auf bestimmte Weise ausdrückt, bestimmte Weise verhält, kleidet und so. Und deswegen möchte ich da Teil von werden. Nee, das war nicht so. Aber das kam ja auch schon auf zu so einer Zeit, wo das sich sowieso schon so ein bisschen verwässert hatte mit diesen ganzen klaren modischen Abgrenzungen und Verortungen und so, ne?
Also die Identität in einer Szene ist ja was relativ Altes, das gibt's sogar im Jazz schon, der Hipster ist so eine Art Bohemien der 40er Jahre, sage ich mal. Und es gibt ja auch ganz klar einen Bebop-Style zum Beispiel. Also wenn man sich alte Fotos anguckt von Dizzy Gillespie, dann sieht man da für die Zeit wahnsinnig exzentrische Anzüge. Oder Monk mit seinen Ringen und sowas, ne? Also mit so beringten Händen und Wollmänteln und so. Auch da gab es schon so eine Art Kleidungsstil dazu. Ich glaube, das war Roy Haynes, der mal zusammen mit Miles Davis in irgendwie so einem Poll, also so einer Auflistung der bestgekleidetsten Amerikaner gelandet ist oder sowas. Also auch bei Miles Davis gibt es ja auch schon auch diesen, oder es kommentiert zumindest Herbie Hancock in irgendeinem Interview, dass er sagt, sie mussten auch im Miles Davis Quintett dann immer so Anzüge tragen, die Miles Davis ausgesucht hat oder sowas. Also da gibt's das schon. Und dann hat man ja in den Jugendkulturen des 20. Jahrhunderts immer so eine komplette Symbiose von Kleidung, Musik, vielleicht sogar eine eigene Sprache oder sowas, ne? Also von den Rock'n'Rollern, die Teds, die Punker, die Popper. Und dann gibt es ja, hatte ich letzte Woche mal kurz genannt, es gibt hier von Martin Büsser, hat so ein Buch geschrieben über Emo. Und da, wenn ich mich recht erinnere, stellt er da die These auf, dass die Emos, also diese Jugendkultur der Nullerjahre mit den ja, mit diesen Karo-Mustern und diesen Vorhang, schwarz gefärbten Vorhangfrisuren, dass das eigentlich die erste Jugendkultur ist, die nicht mehr primär auf Musik basiert. Sondern als Emo warst du relativ flexibel, was du gehört hast. Natürlich gibt's auch so Emo-Bands, ja. Aber da gibt's auch viel so Identifikation mit diesem Manga-Kram und der Look ja, alleine. Und seitdem haben wir so eine starke Aufweichung, glaube ich. Einerseits so Jugendkulturen, die nicht mehr so krasse Looks haben, aber ja. Auch einfach eine ganz hohe Diversifizierung. Das ist aufgeweicht.
Ja, genau.
Wo kamen wir her ursprünglich? Sorry, das Schnittgewitter.
Naja, dass es ja trotzdem noch so ist, dass halt Leute ein bestimmtes Bild von einem haben, auch wenn es vielleicht jetzt stilistisch sich so ein bisschen aufweicht. So, mhm. Man hat trotzdem ja immer noch so ein bestimmtes Bild von einem und man hat ein Bild von sich selbst. Inwieweit genau. Ist das eigentlich identisch? Ehrlich gesagt, auch ein bisschen inspiriert von dir.
Ja.
Du bist nämlich auch so ein Typ, der geht irgendwie auf Leute zu und sagt so, hallo, ich bin Felix, kennst mich noch? So, also falls du ihn irgendwie schon mal gesehen hast, so, und dann sabbelst du ihn zu und dann, keine
meine,
Ahnung.
Meine coolen Smalltalk-Floskeln, na gut,
okay. Ja, das ist ein guter Trick, weil du erstmal schon mal zugibst, ich kenne dich, und auch, ja. Oft sagst du auch sofort, ich weiß, was du machst und so, und das ist halt etwas, was vielen Leuten total schwerfällt. Das wäre halt oft auch schön so unter Musikern, wenn man dieses ganze Identitätsding eigentlich mal langsam wirklich so ein bisschen überwindet. So, und
ja, sagt so, darf ich noch? Also mir gelingt das auch nicht immer. Also aber wie gesagt, ich bin eigentlich Fan von dem sogenannten Eisbrechen, eine gewisse entwaffnende Offenheit vielleicht Leuten gegenüber zu haben. Mir gelingt das nicht immer. Aber wir nehmen uns das jetzt mal vor, als Weihnachtscoaches.
Wir nehmen uns das jetzt einfach mal vor und wir wollen das auch an andere Impros natürlich herantragen, dass man sich doch vielleicht mal darauf einigen könnte, dass man eigentlich dieses ganze Coolness-Ding so, dass man das mal weglassen kann. Ich glaube schon, dass unter Musikern, unter Kunstschaffenden da das ganz gut wäre, wenn man da einfach mal offen drüber reden würde, wie man zueinander steht, noch nicht mal. Man muss ja nicht sagen, finde ich geil, finde ich scheiße, sondern was man unbedingt voneinander weiß, so und so. Und ja. Ich glaube, das ist ein guter Eisbrecher, weil es gibt öfter mal so, genau, einfach Unsicherheitsszenarien. Mhm. Hab ich schon oft beobachtet in Kreisen von Leuten, wo man denken würde, Mensch, die sollten auch eigentlich aufgrund ihres Erfolgsniveaus doch eigentlich sehr viel selbstsicherer sein.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Aber ja klar, man schleicht manchmal so ein bisschen um sich rum.
Genau, und ich glaube, es kommt irgendwie hier aus diesem, sind eigentlich Außen- und Innenwahrnehmung identisch, so ein Identitätsding. So. Ja, ich appelliere da an eine Überwindung dieser Problematik.
Ja.
Und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg.
Ja. Haben wir nicht neulich mal gesprochen über diese Oxytocin-Ausschüttung? Das hast du mir erzählt. Oder hast du das nicht sogar noch hier erzählt? Das hatten wir, glaube ich, bei den 29ern gehört. Wenn man immer auf den Bildschirm guckt, dann schüttet man kein Oxytocin aus, das schüttet man nur aus in zwischenmenschlichen Begegnungen.
Ja, genau.
Und seit
du
ich
kriegst das, kurz ein paar Endorphine, glaube ich, bei Bildschirmen, aber Oxytocin kriegst du halt leider dann nicht. Ja.
Genau. Deswegen, ja. Seit ich das weiß, ist nochmal eine extra Motivation, zum Beispiel auch beim Einkauf nett zu sein.
Ja, so
in
ist es.
In der Bäckerei.
Nett sein sowieso immer gut.
Ja.
Die Leute freuen sich einfach, wenn man nett ist und Bock hat auf jegliche Form von Kommunikation.
Ja.
Das ist ein Ding mit dem Oxytocin dann, das nur dadurch ausgeschüttet werden kann. Deswegen ist es auch besser, sein Ticket beim Busfahrer zu kaufen, als es halt in der App zu machen.
Ja. So.
Kurzer Austausch mit einem Menschen, ganz anderer Hormonhaushalt.
Ja. Ich merke, Selbsthilfesegment, jetzt bin ich ja gerade hier immer am Theater. Und da gibt es so eine Grußkultur am Theater. Es wird sich viel gegrüßt auf dem Gang. Und man trifft natürlich jeden Tag dieselben Kollegen.
Ja.
Ich bin nicht gut da drin, weil ich dann irgendwie in meinem Tunnel bin auch so ein bisschen. Ich bin nicht gut da drin, jeden Morgen zu sagen, hallo, na, wie geht's? Schön, dich wiederzusehen.
Ja.
Muss ich sagen, da braucht man auch so eine Disziplin.
Ja, stimmt. Also mache ich auch nicht die Zeit, jetzt mit jedem ellenlangen Smalltalk-Gespräch zu führen. Und die Energie erst recht nicht. Aber trotzdem, eben, da muss es ja eigentlich auch eine Kultur für geben, was irgendwie so dazwischen stattfindet. Also vielleicht ein kurzer Schnack, ein kurzer Spruch oder so, keine Ahnung.
Auf der Straße.
Moin, moin, ich muss los.
Achso, du warst, stimmt, jetzt kommt's mir alles wieder. Jetzt hier in unserer weihnachtlichen zwischenmenschlichen Folge. Du warst doch für die Moin-Kultur.
Ich war für die Moin-Kultur.
Ja, genau. Also, aber ich merke auch im Alltag, ich habe da manchmal das Gefühl, wenn ich Leute keine 16 Stunden später wiedersehe, dann denke ich, ich habe denen doch gerade schon Hallo gesagt.
Ja.
Das ist aber auch kein böser Wille, das gelingt mir manchmal nicht.
Ach ja, es gibt ja immer wieder so Begegnungen auf der Straße, wo man nicht weiß, soll man jetzt grüßen oder nicht.
Nee, ich meine eher so am Arbeitsplatz, das hast du natürlich nicht so oft, aber jetzt so im Theater. Eigentlich müsste man ja jeden Tag jeden freundlich begrüßen, nochmal reinwinken in die Garderobe.
Ja.
und so. Und da merke ich manchmal, da werde ich dann ganz scheu. Zu viel Interaktion.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rede auch so ein bisschen mit mir selber, wenn ich das jetzt an die Menschen appelliere, sondern das ist ja auch ein bisschen einfach so ein bisschen was ich vielleicht auch von mir selber mir wünsche, dass ich da einfach ein bisschen besser drin werde, so was, wie du schon sagst. So, also ich würde auch nicht sagen, dass ich das wahnsinnig, beziehungsweise es ist halt großes Training auch bei mir. Also wie gesagt, wenn ich Leute treffe, wo ich weiß, was sie tun und dann und man hat irgendwie einen netten Abend und so, das gab's jetzt letzte Woche viele von. Oft melde ich mich dann danach nochmal und sag so, war schön, dich kennenzulernen oder so.
Wirklich?
Also jetzt mache ich schon.
Das ist ja Next Level.
Und einer hat mir zum Beispiel jetzt gerade zurückgeschrieben und meinte so, ah, das ist ja schön, dass du mir schreibst. Ich hatte das Gefühl, ich hätte dich so zugetextet. So. Also der war sich total unsicher dann darüber, ob die Art und Weise, wie wir kommuniziert hätten, halt irgendwie gut gelaufen wäre oder so. Ne? Und was ich
überhaupt nicht so lange machen soll. Problem in Verbindung mit Alkohol natürlich, die Scham am nächsten Tag, was man wieder für einen Schrott geredet hat. Wer kennt's nicht?
Wer kennt's nicht? Ja. Ich habe natürlich nur besten Content.
Ja, gemacht, ist ja klar. Ich kenne das sehr gut, das Gefühl. Ich probiere dann aber immer mir zu sagen, die anderen waren ja auch betrunken.
Ja.
Ich habe sogar teilweise, jetzt plaudere ich ja wirklich aus dem psychologischen Nähkästchen, ich habe teilweise nach so fröhlichen Abenden so ein ganz tief sitzendes Schamgefühl, was dann bis zur Scheu einer Wiederbegegnung führt. Was dann erst besser wird, wenn man merkt, ach, war ja gar nichts los. Ich habe ja gar nicht völligen Schrott geredet. Wenn man sich dann wieder trifft und merkt, es ist nichts los.
Ja, genau.
Kennst du das? Also jetzt so.
Ja, aber das ist doch, das wird doch umgangen, indem man sich dann quasi am nächsten Tag im nüchternen Zustand womöglich dann nochmal kurz austauscht oder so. Dann
hast du das ist dein Lifehack.
Du bist doch das Problem dann eigentlich quasi los. Es ist ein Lifehack, ja. Vielleicht ist es ein Lifehack, aber es ist auch etwas, was ich wirklich mir antrainieren musste, weil nach wie vor ist es nicht leicht so. Also und diese ganze Offenheit, die ich jetzt irgendwie hier propagiere und so, ist etwas, was mir nicht, also wo ich auch selber wirklich dran hart arbeiten will, weil ich da selber auch besser werden will und ich möchte auch ein guter Smalltalker werden und ich neige manchmal auch dazu, das Busticket dann doch in der App zu lösen und solche Sachen. Ja. Aber eigentlich ist es falsch und genau. Es ist kein Appell an meine Umwelt, sondern auch so ein bisschen halt wirklich an uns alle.
Ja, weihnachtlich. Aber wie kriegen wir jetzt wieder den Bogen zur Identität? Jetzt sind wir irgendwie im Coaching gelandet.
Ja, genau. Ich hatte ja sowieso versucht, so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ja, meine Theorie ist ja, dass das halt irgendwie, wenn du Kunstschaffender bist, dass das irgendwo da auch verortet ist. Weil gerade weil Musik ja so identitätsstiftend ist, wie du sagst.
Ja.
Und es ja auch dabei hilft, wenn du einen bestimmten Style fährst, erstmal optisch zum Ausdruck zu bringen, wofür du eigentlich stehst. Und das muss ich auch sagen, da bin ich jetzt seit 30 Jahren auch auf der Suche nach dem richtigen Style für mich.
Ja.
Ich habe mich bisher nur hinter einer Maske verstecken können. So. Aber ich bin offen für Ideen. Also vielleicht sollte ich nochmal, oder ich sollte nochmal echt richtig rein in so eine Subkultur und das nochmal richtig fühlen und leben, einfach damit ich da irgendwas aufhole auch. Weiß nicht, was würdest du mir empfehlen? Mod?
Mod kann ich mir vorstellen oder ich weiß nicht, so ein bisschen so Metallapplikation, vielleicht so im Steampunk-Bereich.
Ja, finde ich gut.
Oder so Mad Max-mäßig, das heißt dann, glaube ich, Dieselpunk mit so einer Kupferbrille und so.
Treffen die sich auch in irgendwelchen Clubs? Also gibt's die wirklich oder ist das nur so ein
Industrial-Look? Ja? Ich glaube, auf Wacken gibt's sowas. Bei Wacken, in Wacken, wie heißt denn? Welche Präposition benutzt Wacken?
Richtig geil sind ja eigentlich die Goths, weil die haben ja auch dieses Riesenfestival in Leipzig, wo alle Leute wirklich so maskiert rumlaufen. Da könnte ich mich, glaube ich, easy einfinden. Also die Musik ist jetzt nicht ganz so meins, aber da könnte ich mich ja öffnen für. Also die laufen ja wirklich mit krassen Masken rum dann. Das ist ja wirklich Wahnsinn. So ganz körpermäßig einbalsamiert und dann laufen sie. Die Gegend ist der Wahnsinn, wirklich.
Ja, das ist ja auch bei dir so interessant, dass du ja wirklich, du hast ja dieses Maskending am Laufen und dann ja auch noch eine große Vorliebe für, sag ich mal, für Genrefilm, dass sich das noch nicht in deinen Alltagslook so ein bisschen übertragen hat.
Ja.
So ein bisschen futuristisch.
Ja, stimmt.
Ja.
Herrenschmuck. Also. Ja, an alle Modeschaffenden da draußen. Ja. Welchen Style könntet ihr euch für mich vorstellen? Ich bin tatsächlich recht offen. Ich glaube, ich bin bereit, jetzt neu eingekleidet zu werden.
Neuer Style. Eine weiße Leinwand.
Genau, schickt mir gerne eure Ideen. Ich bin bereit.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. War das denn mal Thema? Hattest du mal so Looks als Teenager?
Ich meine, du kamst ja
schon mal gefragt, ne?
Wenn du ganz normal ist man früher zum Hosenkauf hingegangen, zu H&M wahrscheinlich. Wenn du da hingegangen bist, Ende der 90er, da konntest du nur recht weite Hosen kaufen. Es gab irgendwann gar nicht mehr andere Möglichkeiten. Während es dann in den Nullerjahren, und das hat mich wirklich aufgeregt, nachdem ich mich an diese weiten Hosen gewöhnt hatte, dann auf einmal losging mit möglichst eng. Und da gab es noch nicht diese
Stretch
Jeans. So, das heißt, wenn du so ein bisschen angesetzt hast, So hast du es sofort gemerkt. Ja. Und hattest da gar keine Möglichkeit, darauf einzugehen. Und es gab wirklich dann auch beim App, American Apparel, gab es nur noch diese ultra dünnen, eng anliegenden Hosen.
Ja.
Ganz egal, ob du, ob das jetzt irgendwie zu deiner Figur passt oder nicht. Du musstest da, dich da reinzwängen. Mhm. Da muss ich sagen, da habe ich dann den Baggy Pants so ein bisschen hinterher geweint. Mhm. Mittlerweile haben wir das ja gut im Griff durch diese Stretch-Sache. Also du kannst ja mittlerweile enge Hosen tragen und trotzdem ist obenrum einiges noch flexibel und so. Das ist schon ganz gut geregelt. Mittlerweile mit den Hosen ist das irgendwie okay.
Ja, wobei ich da auch eine Zeit lang, ich weiß noch, als das auch so angesagt war mit den engen Hosen, wenn ich da manchmal Fotos von mir sehe, das finde ich schon interessant, wie so eine kleine Presswurst sah ich da aus. Weil ich auch immer den Sport hatte, dann, ich glaube, zu Weekday bin ich dann immer gegangen. Und dann habe ich immer geguckt, passt nicht noch eine enger? Und wenn sie dann nicht passte, dachte ich, ja, wenn ich die jetzt ein paar Tage trage, dann wird die mir schon passen. Oh Gott. Ja. Dass ich teilweise Fotos von mir sehe aus bestimmten Zeiträumen und denke, wow. Ich kann mich auch erinnern, dass ich teilweise die Bequemlichkeit der Enge der Hosen geopfert habe.
Ja, aber das ist ja das, was ich meinte. Also du,
genau.
Der Hosenkauf war einfach Folter.
Ja.
War ja einfach nur der Mode wegen auf einmal ein Eins. Also die hatten das ja wirklich null im Griff mit der Mode in den Nullerjahren mit diesen engen Hosen. Es ging, ich weiß noch, die Schweden sind ja mal ein bisschen früher dran. Ich weiß, dass wir, ich glaube, 2000, Anfang der 2000er irgendwie in Schweden unterwegs war und schon gesehen habe, oh shit, da kommt was auf uns zu. Die haben alle diese ultra engen Hosen, das wird schmerzhaft so. Und es war dann wirklich, ein paar Jahre später war es wirklich so, diese M-Apps und H&Ms waren voll mit diesen Hosen und du konntest gar keine andere mehr kaufen, es ging gar nicht so. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt.
Mm. Aber wenn wir hier schon übrigens bei, jetzt anschließend an unsere große Doku-Folge, jetzt gerade habe ich gesehen, in der ARD-Mediathek gibt es den Szene-Report. Das ist anscheinend so ein Format, was sich so komödiantisch mit Jugendkulturen oder Szenen bestimmter Zeiten beschäftigt. Da habe ich eine Folge nur gesehen, der Indie-Hype der Nullerjahre.
Okay.
Von 2006. Und das ist irgendwie sehr drollig und lustig gemacht. Auch Albrecht Schrader in der Rolle des Musikjournalisten. Sehr, sehr gut.
Also
ich hab oft gelacht. Ich kann mir vorstellen, dass man es vor allen Dingen witzig findet, wenn man das irgendwie so ein bisschen miterlebt hat,
die Zeit. Mitmachen musste, ja.
Ja, aber das ist schon sehr witzig.
Das ist ja auch wirklich so die erste Szene an Subkultur, die behauptet hat, sie hätte damit nichts am Hut. Also, oder? Dass sie, diese ganzen Hipster damals, die haben ja immer behauptet, sie wären keine. Dabei sahen sie ganz klar so aus wie welche. Also es gab ja ganz klare Szene-Codes mit diesen engen Hosen und den Schnorris und Harry Potter-Brillen und was weiß ich. Und du konntest dich ja sofort identifizieren und trotzdem hätte niemals von denen jemand gesagt, ich bin Hipster. So, das war das war das erste Mal, dass man das so beobachten konnte, weil so im Rap oder im
Klar.
War das ja noch vollkommen klar, ne? Da hast du dich damit identifiziert. Also vielleicht auch so ein bisschen Grundlage für diese Identifikationskrise, die wir dann
absolut
bis heute durchleben müssen. Ja, genau.
Der Hipster ist auch so ein bisschen durchlässigere Jugendkultur gewesen, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, der Hipster ist ja eigentlich eine Erfindung des Vice Magazins. In den Nullerjahren. Also damals haben, glaube ich, die Redakteure des Vice Magazins in New York, die haben halt einmal Williamsburg auf links gekrempelt und so ein bisschen so diese ironische Kleidung und ironischer Lifestyle mit so einem, so einem komischen Amalgam aus Retrophänomen und Holzfäller und urbaner Kunstschaffender, haben die so ein bisschen vermengt dann zu so einer, auch so einer Mash-up-Kultur. Mm. Der Hipster ist ja auch so ein Mash-up, ne?
So ein bisschen, ja. Also hat was von den Grunge-Leuten so ein bisschen irgendwie mit rübergenommen aus den 90er Jahren, so, also sowohl musikalisch als auch vom Outfit her. Oder wir hatten darüber geredet, über diese ganze Tokotronic Secondhand.
Ja, genau, Secondhand
Mode
ganz
und
wichtig
so.
Für genau. den Hipster, klar.
Da kommt das ja auch so ein bisschen her. Ich fand an dieser Hipster-Kultur, ich glaube, das hast du auch mal gesagt, ganz interessant, das war eigentlich eine recht gewaltfreie Subkultur. Das konnte man ja über viele andere vorangegangene Subkulturen nicht so richtig sagen.
Ja, weil der Hipster auch keine richtige Jugendkultur ist, sondern eher eine Twen-Kultur, ne? Ja. Und der Hipster ist auch eine sehr individualistische Jugendkultur, ne? Da war ja auch dann viel so, ja auch diese Behauptung, dass eigentlich alle Männer Holzfäller sind. Und selber ihre Möbel gebaut haben. Also da ist ja auch so alles mit drin, so ein bisschen Heimwerkerei und so Waldromantik, dann das Großstädtische und so, genau. Die Ironie, das ironische Tragen von Kleidung, weiß ich gar nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das auch, das ist ja so ein ganz postmodernes Phänomen, was glaube ich auch noch gar nicht so alt ist, oder? Da haben wir natürlich mit Tokotronic jetzt nochmal am Rückgriff auf die letzte Folge, da haben wir das ja auch schon, ne? Mit den ironischen T-Shirts und den Rentnerklamotten und so, ne?
Genau, ja.
Aber ich frage mich gerade, ob das eine gewisse Tradition hat in anderen Jugendkulturen, das ironische Tragen von Klamotten. Das ist ja auch geblieben, weil wir erleben jetzt ja auch zum ersten Mal gerade so eine Art, sich zu kleiden bei jungen Leuten, die eine Retrokultur ist unserer Jugend. Also ja. Die 90er-Jahre-Mode.
Genau.
Das ist ja auch so ein ironischer Twist, oder?
Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Wir haben damals in den 90ern erlebt, dass Leute wieder Schlaghosen trugen. War das auch ironisch?
Ja. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee.
Das glaube ich auch nicht. Ich weiß es immer nicht so. Also ein Stück weit ist es vielleicht schon ironisch, aber ein Stück weit ist es auch identitätsstiftend. Und dann ist es dann ja auch irgendwie dann wieder nicht so witzig, weil es dann ja auch, irgendwie ist es ja auch wichtig, oder? Für die Menschen, so ihren Style zu finden.
Ne, mit ironisch meine ich, dass das so der Twist im Kleiderschrank ist, quasi so ein, so Ugly-Mode. Was ja auch im Hipster-Trend ist, ist ja interessant, dass für die Frauen eine Zeit lang Mode war, sich wie Rentnerinnen zu kleiden, mit so Kleidchen, wie sie so alte Leute tragen, großen Brillen und auch mal die Haare grau färben oder so, während die Männer sich ja gerne, und das sieht man bis heute viel, finde ich, sich gerne anziehen wie kleine Jungs. Das ist ja auch so ein bisschen geblieben. Bunte Turnschuh, so ein Mützchen, ein bunter Pulli.
Ja,
also das ist auch was ich bis heute, auch sag ich mal, sogar auch in unserer Generation, was ja früher völlig undenkbar war. Es gab ja, also früher haben alte Leute so Bürokleidung getragen und heute laufen ja sehr viel Männer, die jetzt nicht mehr in ihren 20ern sind, laufen ja rum wie Kinder.
Ja, du hast
mit
recht.
Bunten Prints, Streifen, Sneaker. Das ist ja eigentlich Kindermode.
Ja.
Also Hot Take jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das widerspricht mir, aber beobachte ich oft.
Ja.
Also, dann hoffe ich aber, dass wir vielleicht schöne Anregungen haben für Weihnachtsgeschenke, oder?
Auf jeden Fall. Es müssen wieder natürlich viele Klamotten verschenkt werden, die identitätsstiften sind, ist ja klar.
Ja.
Dann viele Ideen, aber auch heute zum Bass-Equipment, also für die Bassisten unter euch, die ein bisschen nach früher klingen wollen. Ihr wisst Bescheid, scrollt nochmal zurück.
Ja, und du wünschst dir einen komplett neuen Look.
Ich wünsche mir einen neuen Look irgendwie, ja, auf jeden Fall. Ja. Das wäre irgendwie cool. Hat mein Label auch schon angekündigt, will doch mal was.
Ja, komisch. Wie kommen die nur darauf?
Ja. Genau. Und ansonsten halt die Frage, ob wir noch irgendwas haben, um diesen Podcast auf einer heiteren Note enden zu lassen.
Ja.
Ist eigentlich diese vorweihnachtliche Stimmung, die wir hier so versprühen, ist die eigentlich auf 440 Hertz?
Also ich fand das sehr lustig.
Du musstest aber echt lange nachdenken, bis du verstanden hast. Dann war es zu spät zum Lachen.
Ja, das war zu spät zum Lachen. Ich würde ja sagen, die weihnachtliche Stimmung ist eher 415 Hertz.
Warum?
Ja, weil man, das nennt sich ja die historische Aufführungspraxis, wenn man jetzt so ein Weihnachtsoratorium wirklich auf historischen Instrumenten spielt, dann stimmt man, glaube ich, auf 415 Hertz.
Achso, ich dachte, weil man eigentlich darauf aus ist, die Spannung so ein bisschen rauszunehmen zu Weihnachten, ein bisschen runterzukommen und
genau,
so, deswegen alle Instrumente mal ein bisschen tiefer. Also.
Ja, gut, guck mal, aber das ist doch ein Henne-Ei-Ding, deswegen eignet sich doch diese barocke Musik so gut für die Weihnachtszeit.
Ja.
Weil die so ein bisschen entspannt ist. Dass die Saite nämlich ein bisschen entspannt und es ist alles einfach mal ein bisschen tiefer, der Kammerton. Ja. Abgesackt auf 415.
So ist es. In diesem Sinne, auch vor Weihnachten werden wir uns nochmal wiedersehen. Wir können jetzt nicht jede Woche wieder Weihnachtslieder, oder?
Ich würde das eigentlich gerne ausreizen.
Ja?
Ich fand, das war heute, das war nur ein Anfang.
Soll ich nochmal was überlegen? Ja. Mir noch mal was.
Und da bis zum Heiligabend in mein Piano wahrscheinlich in Lübeck stehen wird, werde ich dich triezen mit Spielaufgaben.
Ich bin gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da
sehr gut.
Wird's richtig gut.
Also dann mit klingenden
klingenden, zwingenden, Glöckchen klingenden Grüßen.
Ja.
Und
verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.